attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, wir sind ja heute tatsächlich voll auf uns allein gestellt, lieber Andi. Und wir sind schon ziemlich aufgeregt gewesen, haben das jetzt hier getestet, weil wir zwei sind ja die totalen Skype-Fanatiker sozusagen, die Skype-Experten.
Verweigerer könnte man.
Verweigerer,
auch.
Ja.
Wir sind ja bequem, wir lassen uns immer anjensen quasi. Ne? Ja,
genau.
Und genau der Jens fehlt. Warum fehlt er? Weil der ist, glaube ich, schon irgendwie am Weg nach Wimbledon. Und das werden wir analysieren, nicht seinen Weg dahin, sondern
obwohl der auch spannend sein könnte.
Wie er immer so schön sagt, die Gemengelage ja. Vor dem Grand Slam, da freue ich mich, lieber Oliver. Schön,
das dass wir
einander gefunden haben.
Ich freue mich auch sehr. Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen immer wieder mal so ein kleines Roundup von Wimbledon herzustellen und fangen direkt an. Du hast es ja wahrscheinlich auch, ne?
Ich finde es großartig, erstens einmal, dass du deine Zeit zur Verfügung stellst als vielbeschäftigter Mann, ja auch bei der Fußball-EM involviert bist, wie ich weiß oder höre. Ja, ich auch am Rand, aber das hält sich in Grenzen. Ein bisschen nur meine Mentalgeschichten zu Österreich. Letztens übrigens hat der Rangnick, glaube ich, mich gehört, weil er es genauso gemacht, wie ich gesagt habe.
Na, hör auf.
Es gehört hartes Pressing, sofort signalisiert den Niederländern, dass wir sie anbieten. Und nicht umgekehrt. Genau. Stimmt. Das ist passiert.
Aber ich verrate dir was.
Ja?
So spielt er immer.
Ja, ja.
Tut mir ja wirklich leid, dass ich dir das jetzt wegnehmen muss, aber ich glaube, das macht er auch ohne dich.
Ich weiß nicht.
Und zwar schon lange, schon sehr lange.
Wenn ich mich erinnere, und wir beide haben ja so schöne gemeinsame Erinnerungen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, in Paris damals, es waren immer Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften zeitlich immer während Paris. Und das Schöne war, dass unser Chef damals, der Franz Grünedl, der war überhaupt völlig Fußball, ich will nicht sagen feindlich, aber genauso desinteressiert wie ich. Und der,
ja,
hat immer, der hat natürlich immer ganz groß darauf geschaut, dass Tennis den richtigen Stellenwert hat. Und da hat uns niemand dran können. Wir haben natürlich Paris mindestens genauso prominent wie die Fußball, EM, WM, was auch immer, übertragen. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir zwei diese Tradition aufrechterhalten.
Franz Grünedl, mit Franz und mit Gerhard Zimmer habe ich auch unglaublich viele sehr nette Momente gehabt. Einer der prägendsten war damals in Paris, weißt du, da gab es ja noch diese Bar bei dem Presseaufgang zu den Kommentatorenboxen, und an der Bar gab es für, ich weiß, glaube ich, umgerechnet damals schon 8 oder 9 Euro diese Sandwiches mit Käse und Schinken. Die sind, glaube ich, ziemlich reich durch mich geworden da. Und dann kam eines Tages also Franz Grünedl rein, recht entspannt, hatte auch einen freien Tag und schleppte unglaublich viele sehr schöne Taschen da hoch. Ja, und wie geht's da? Ja, sag ich, was hast denn da alles dabei? Und sagt, naja, ich muss zum Yamamoto. Und da war er also in der Champs-Élysées und hat dort also in den ganzen Designerläden eingekauft und hat die ganzen Taschen mit hochgeschleppt. Ich nehme an, es war nicht für ihn.
Er hat das Leben verstanden, weil er war ja Chef.
Ja.
Und er hat also auch in Kitzbühel, du weißt Kitzbühel, ja, auch.
Ja.
Jahrzehntelang sind wir uns begegnet. Am Schwarze nie, aber es war der Schwarze, es war natürlich der große Zufluchtsort während des Turniers, und das war ja recht humorig. Also ich war der kleine Assistent und dann heranreifend auch als Kommentator, alles, was die beiden Granden nicht machen wollten. Und der Grünedl als Chef hat immer gesagt, ich liege am See, ruft es mir an. Ich komme dann pünktlich, natürlich soll ich das Interview länger machen, dann bin ich schon da. Also, aber noch ärger war der Luki Schmidt-Leitner in der Regie.
Oh.
Der kam er zur ersten Sitzung, zu spät, er kam und sagte, grüß euch, heute kann ich nicht, weil heute ist Golfturnier. Baumann, Kuderner, du machst es, aber als Insert muss stehen, Luki Schmidt-Leitner, vierte. Weil ich habe den ganzen Tag nicht mehr gesehen.
So. Hat er überhaupt jemals wirklich Interesse an Tennis gehabt? Als totaler Skimann?
Er hat an der Arbeit prinzipiell selber wenig Interesse. Also es war ihm wurscht, wer das macht, aber es musste Lucky Schmidt-Leitner. Ja. Außer wenn Fehler waren, dann sind die Hacken geflogen, weil dann das ging ja unter seinem Namen. Also es dürften die Jungen das machen. Vielleicht ganz klein dann einmal auch schreiben, Regie, also ganz klein den eigenen Namen, aber riesengroß. Ja. Trinkend logisch mit Leitner und wehe, es macht dann einen Fehler. Aber am besten in dem Zusammenhang war Teddy Podgorski, das war der Sportchef. Ja? Teddy Podgorski. Und der Teddy hat gesagt, einmal in einer der Sitzungen, da war eine Sitzung und furchtbar, er kam dann auch zu spät herein, auch völlig entspannt und hat sich das 5 Minuten angehört, hat kein Wort gesagt, da ging es um irgendwelche Querelen in der Ding mit irgendwelchen Intendanten und was weiß ich. Auf einmal steht er auf, sagt, das macht der Grünedl, ich bin heute nicht mehr da, weil wenn es ohne mich nicht geht, mit mir geht es schon gar nicht.
So schön. Meine Erinnerungen an Kitzbühel in einer Kommentatorenbox waren wirklich die ORF-Skiboxen, Kommentatorenboxen. Ja. In der prallen Sonne, weißt du schon, auf der Seite, auf der die Sonne extrem gestrahlt hat. Stundenlang, man konnte zwar die Tür aufmachen, hat aber überhaupt nichts gebracht. Und jetzt muss ich zugeben, dass ich die extreme Hitze nicht so ab kann. Und da war es so unglaublich. Kannst du dir vorstellen, wie sich diese Skiboxen, diese Skikommentatorenkisten, wie sich die aufgeheizt haben in Kitzbühel. Also, das war auch brutal. Du auch, oder?
Ja, es war entsetzlich. Und weißt du, was das Entsetzlichste war? Na. Nichts gegen Gerhard Zimmer, Gott hab ihn selig, ja. Aber ich war ja Co. und ich habe ihn immer vorbereitet und ich durfte dann, aber der hat gern gehabt, wenn ich neben ihm sitze, zumindest am Anfang, ja. Du weißt, wie das ist ungefähr einen halben Quadratmeter groß.
Also ja, genau.
So, wenn einer etwas beleibter ist und sich ausbreitet, du sitzt mit völlig bedrängt, aber jetzt kommt es erst, der Zimmer hat die Tür zugemacht, weil es darf nicht ziehen und man darf nichts hören. Also hat es gehabt 80.395 Grad, wie du richtig sagst. Aber, Moment. Der Zimmer immer nervös, egal ob er jetzt die 12.000. Übertragung gemacht hat oder nicht. Und du hast immer gehört auf Sendung, klick, klick, also so das Feuerzeug klicken.
Ja.
Und dann hast du gehört, also klick.
Da hat der dich war in der Kabine zugeraucht.
Ja, der hat mich dort, du hast nicht einmal mehr rausgesehen, der Kabine, durch den Rauch drin war. Also ich war einer der glücklichsten Menschen, die es gibt. Ich bedeutet, Herr Zimmer, ich muss aufs Klo, das hat er mir dann erlaubt nach 10 Minuten. Es war ein wirklich schwieriges sich hochdienen beim Ohr.
Ja, und das muss man natürlich auch erklären. Ne? Also diese Boxen haben natürlich vorne, sind nicht offen. Weil, wer das nicht weiß, es ist jetzt so, das ist wirklich ein geschlossener Raum. Und wenn es um Rauchen in diesem Raum geht, also da muss man sagen, also da tust mir echt leid nachträglich. Ja. Ist ja schön, dass du das überlebt hast, weil das ist ja praktisch wie in den Raucherbereichen am Flughafen, die super eng sind, wo gerade eigentlich nicht mal einer richtig Platz findet. Also das ist, und die Hitze und alles, das ist ja Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Also das wären erschwerte Bedingungen. Und ich bin selbst früher zu der Zeit auch Raucher gewesen, aber da drin wäre ich nie auf die Idee gekommen. Nie. Auch überhaupt nicht auf der Tribüne, auch mit Tür auf nicht, weil das ja wirklich, das sind ja, da war es ja an dieser Stirnseite 35, 40, 50 Grad in der Sonne und dann noch in dieser Box. Na, Wahnsinn. Wir schweifen ab, aber so wird es sein. Wir werden immer zielgerichtet sein.
Ja, haben wir noch ein, zwei Hörer, das wäre schön. Aber wir können ja in unseren Erinnerungen schwelgen. Ich sage jetzt einmal gezählterweise, ich war 8-mal in meinem Leben in Wimbledon. Und 4-mal davon die ganzen 2 Wochen länger, sogar weil ich mir die Quali auch angeschaut habe.
Sehr gut.
Ja, wie
Roehampton.
Ja, auch Roehampton. Und ich habe trainiert, nicht nur in Roehampton. Wir haben gespielt auf Rasen, selber im Queen's Club, im Rahmen der Vorbereitung schon der Österreicher. Und wir haben dann trainiert auf der Anlage selber, da hinten, Orangey Park heißt
es. Genau. Orangey Park, genau, ja.
Geht man ein paar Schritte und dann ist dort sowas wie eine Art Players Lounge und wann du dafür akkreditiert warst. Und das war ich immer, weil ich hab natürlich geschaut, dass ich auch bei Spielern Gast bin, weil da kannst du überall hinein, wie du weißt. Und das waren unvergessliche Momente. Und also so sind meine Erinnerungen. Es war dann natürlich schon traurig, war, also traurig ist jetzt eine Gemeinheit, weil viele wären glücklich, überhaupt jemals da hineingekommen gewesen zu sein und vielleicht noch zu kommen. Aber den Center Court selber, das, da hast als Fernsehmensch nicht hinein dürfen. Du hast es gesehen durch eine Fensterscheibe, wie du sagst, aber von ganz oben am Rand. So steil hast du gar nicht erst manchmal aufstehen müssen, dass du das siehst, außer du schautest nur auf den Monitor vor dir und warst durch Glaswände getrennt zum Center Court. Also es gab keine Chance. Ich glaube, die schreibenden Journalisten und auch Radioleute vielleicht haben hier und da auf die Tribüne dürfen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich war ganz selten, weil ich habe mich hineingeschummelt, aber dürfen hätte ich nicht.
Andi, was erwartet uns für ein Turnier, glaubst du? Oder, naja, oder sag mir doch erstmal, also witzig übrigens, dass du vorhin gesagt hast, haben wir noch zwei Hörer. Ich weiß, dass viele genau das gerne hören, wenn wir mal ein bisschen Nähkästchen und kleine Geschichten, Anekdoten, weil alles andere, Tennis und so weiter, das hörst du ja überall und alle meinen ja, drüber sprechen zu müssen. Das glaube ich gar nicht so falsch, wenn wir das ein bisschen mixen. Aber ja, vielleicht gibt's ja Feedback, ob das passt oder nicht, und wenn nicht, machen wir es trotzdem, weil wir sind einfach so. Nee, erzähl mal, ist da Vorfreude bei dir? Beschreibe bitte das Andreas Durieu Wimbledon, Pre-Wimbledon-Gefühl.
Es ist schön. Ich habe mir es nämlich noch nicht überlegt. Jetzt kriege ich eine Gänsehaut, weil das ehrt mich. Weil Wimbledon war, ich beginne mit meinen früheren jugendlichen Gefühlen. Das war schon, also der Gral des Tennis und auch für mich natürlich. Warum war das so, Oliver? Du bist noch ein paar Jahre jünger als ich. Und ich habe die ersten Dinge tatsächlich im Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen. Und ich habe Tennis aufgesaugt, ja, überhaupt seit der Björn Borg-Ära, die dann schon in Farbe war, aber davor war Billie Jean King, Ilja Nastase, Stan Smith, Rod Laver, ja, also Leute, alle die, und du hast Tennis gesehen genau einmal im Jahr und das war Wimbledon. Mhm. Ja? Und deswegen ist das ist irgendwo bei mir so drin geblieben. Dann Borg, diese legendären, die Serie, wo man gesagt hat, es kann nie wieder einer übertreffen. Naja, drei oder vier haben es schon übertroffen, diese fünf Sieger, egal. Jedenfalls, das ist schon für mich eine Sache, die haben wir es jetzt wieder mal überlegt. Allerdings muss ich sagen, ich trauere jetzt dieser Ära nach, die es nicht mehr gibt, wo der Djokovic der letzte hartschatte Mohikaner sein wird, wenn er sich denn entschließt anzutreten. Und unter dem Aspekt habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich mich so frei.
Meine Erinnerungen an Wimbledon sind die als Kind und ich bin 68er Jahrgang. Das heißt, ich habe schon auch relativ früh aufgrund meiner Eltern Wimbledon gesehen und ich weiß noch, dass die großen Endspiele, zum Beispiel auch diese Wahnsinnsnummer mit Roscoe Tanner 1979, davor die Borg gegen Connors Finals natürlich auch, und das, was mir wirklich extrem in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich damals bei meinen Großeltern, mit meinen Eltern zusammen haben wir uns zu fünft das Borg gegen McEnroe Finale von 1980 angesehen. Da war ich 12 und das weiß ich noch sehr gut, weil es gab zwei Gruppen natürlich, nämlich die für McEnroe waren, das war die kleinste, das war ich, und die Borg-Gruppe, ja. Und ich war immer McEnroe und ich bin es auch nie wieder, war auch nie wieder anders. Du warst Borg, weil du natürlich auch eigentlich als Pseudonym Borg teilweise unterwegs bist, gell?
Bei mir war es, ja, es ist schön, dass du das ansprichst. Ich habe auch diesen Film gesehen. Ich habe sogar die Österreich-Premiere von diesem Film, der ja vom Tiebreak und von diesem legendären Finale handelt, gesehen. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, aber ich war halt auch wirklich ein Zeitzeuge, der sehr nah dran war, ja? Und der das auch weiß von den Spielern, dass das nicht so kitschig war, wie es da dargestellt wurde. Egal, war ein schöner Versuch. Aber ich finde damals, also wenn man das erlebt hat, das ist schon, und das hat eine Nachhaltigkeit gehabt, aber auch allein der Tatsache geschuldet, jetzt komme ich zu dem Gedanken, der ja wirklich über allem steht, das ist nur in Wimbledon möglich gewesen, so etwas, weil das Turnier der Turniere war. Der eine, ein bisschen rüppelhaft, ja, raudihaft, sagen wir mal so, kommt sozusagen da jetzt gegen einen, der verehrt wird, der ja eigentlich fad war, weil man kann sagen, ja, sehr charismatisch war Borg deswegen, weil er so stoisch war, dass es das eigentlich nicht gibt, so ähnlich wie Stenmark. Aber ein Vaterhund in Wahrheit, der hat ja keine Reaktion gezeigt. Nee. Was seine große Stärke war, daran ist ja auch, und das sind diese psychischen Dinge, die mir heute fehlen, dass es einen gäbe, an dem du siehst, dass da alles abprallt und der nur so fokussiert ist, dass er eben das, worauf es ankommt, hundertprozentig gut und störungsfrei macht und machen kann und sich auch von eigenen oder fremden Emotionen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das hat schon mich sehr beeindruckt. Bei dir war es vielleicht umgekehrt, weil der John McEnroe ja völlig exaltiert immer war.
Ja, bei mir war es einfach so, dass ich Borg langweilig fand. Tatsächlich, ja. so wie du sagst. Ja. Und letztlich irgendwie auch das Tennis. Es ist, also um Gottes Willen, ja, das ist natürlich, wenn ich mir das nochmal vor Augen führe, ist natürlich sensationell gewesen, wie er gespielt hat, die Präzision, das ist dieses eigentlich der Federer Vorgänger, finde ich auch von der Art her ein bisschen, was diese Ruhe, diese Konzentration angeht vielleicht. Nein, aber Borg, ich war halt einfach für McEnroe, weil mir hat das gefallen, dass da, du, ich bin 12, ja, da freust du dich auch, wenn du mal so ein bisschen so ein Revoluzzer mal auf dem Platz siehst. Fand Connors auch immer toll, also auch da, Borg Connors war ganz klar immer Connors, ja, und der war sogar bei mir über McEnroe, der Jimmy Connors. Aber deswegen war das einfach so und das hat mir einfach gefallen und ich meine, dieses 16-18, dieser Wahnsinns-Tiebreak im vierten Satz, ja, und dann das 8-6 im fünften, also da ist ja alles dabei gewesen. Ja, es waren schon besondere Momente. Aber was mir halt einfach tatsächlich bei Wimbledon aus dieser Zeit abgeht, ist eben das Thema, wie ist das Tennis? Das Grundlinienspieler oder Spieler, die mit Power von der Grundlinie oder auch ein, zwei Schritte im Platz rein, aber eher kontrollierte Power ans Netz nur nach guter Vorbereitung, dass solche Spieler und Spielerinnen Wimbledon gewinnen können, da läuft halt für mich immer noch was schief.
Du hast eine sehr schöne, ich habe es schon gelobt, auch mit dem Jens, Beobachtung gemacht für mich, die mir nie aufgefallen wäre, aber darin besteht ja auch deine persönliche Genialität, dafür danke ich dir, weil, naja, jetzt wirklich, du, das sind Dinge, die jeder sieht, aber es fällt keinem auf. Deswegen Hut ab, Oliver, und jetzt kommt's. Du hast das schön verglichen, wie die Platzverhältnisse früher waren, verglichen mit heute. Das heißt, würde man sich anschauen, eine Totale, also den Platz als solchen von oben, ja, aus der Ära, die wir jetzt besprochen haben, trotz Borg, der ja mehrheitlich hinten gespielt hat, da hat man gesehen, dass auf der T-Linie und davor alles abgelaufen war, also grau eigentlich so. Es wäre dort nur Erde. Und jetzt, hast du schön festgestellt, ist schon seit ein paar Jahren, jetzt könnte man auch genau schauen, seit wann und so weiter, ist seit ein paar Jahren so, dass es ja auf bzw. hinter der Grundlinie abgelaufen ist. Und das ist, darin spiegelt sich genau wieder, was du zu Recht schade findest und ich auch, dass der Zug nach vorne zu selten stattfindet und dass dadurch auch natürlich das ganze Spiel eine, sagen wir mal, wenig finessenhaft ist und sehr durchschaubar und sehr schabloniert.
Ja, es ist eigentlich schade, wie sich das entwickelt hat, wie zum Teil das Gras anders geschnitten ist, dass es etwas langsamer ist, dann, klar, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Bälle, Material, das spielt ja alles eine Rolle. Und diese Gleichmachung ist deswegen schade, weil wenn du das jetzt mal so vergleichst, das glauben ja viele nicht, aber es ist so. Der schnelle Platz Melbourne zum Beispiel ist schneller als Wimbledon.
Ja.
Das ist tatsächlich so.
Ja.
Dass das jemals der Fall sein könnte, dass man einen anderen Court hat, der schneller ist als der Rasen in Wimbledon, das hätten wir früher nie geglaubt. Ja. Inzwischen ist es aber so.
Ja.
Andersrum ist so, dass zum Beispiel die US Open ja auch immer ein bisschen rumexperimentiert haben. Bis vor ein paar Jahren war das auch einer der langsamsten Beläge, dieser Hardcourt bei den US Open, der Deco Turf 2. Jetzt sind sie ja wenigstens auf einen anderen Court gegangen, der ein bisschen anderen Untergrund, der ein bisschen schneller ist. Aber nach wie vor gibt es unglaublich langsame Hardcore-Turniere. Da ist Paris schneller, bei trockenen Bedingungen zum Beispiel. Ja? Und so finde ich einfach, es müsste alles wieder mehr seinen eigenen Charakter haben. Findest du nicht auch?
Ja, ist eine gute Überlegung. Also es hat mir auch gefallen, dass so Aufschlagmonster, alle Isner, Karlovic, Tenner, sage ich auch. Ja, der war ja, ja, der war ja, wenn es dem fünfmal die Kugel von der Grundlinie, der macht einen Winner oder einen Fehler. Und alles andere hing aber von der Servicequalität, aber auch von der Konstanz des Aufschlags ab. Ich finde es nicht schlecht, dass die sonstigen Granden gezwungen waren, sich einzustellen auf andere Spielertypen, gegen die sie sonst immer spielen. Und dass einer, so wie du sagst, Tenner im Finale, es gab ja dann viele Überraschungen dort, braucht man nicht reden, auch einen Krajicek nicht zu vergessen, der hat es eher mal gewonnen, gegen einen Malivai Washington oder Malivia, da hat immer gesagt, Malivia, ist ja wohl.
Malavia habe ich immer
gesagt. Ja, Malavia, Malivia, Malavia, ist ja wurscht, Washington war einfach.
Washington, genau. Ja.
Wir haben über ein paar anzusprechen. jedenfalls, du weißt, was ich meine. Und dann sind halt mal ein Krajicek. Heutzutage würde der meiner Ansicht nach nicht einmal mehr ins Viertelfinale kommen können. Und das ist irgendwo schade, weil diese Vielfalt des Sports, finde ich, darunter leidet. Du hast das charakteristische Wort gesagt, Gleichmacherei. Und da stehe ich bei dir. Ich sehe keine Möglichkeit, das zu durchbrechen, weil wir ja keinen Einfluss haben auf eben die Bedingungen, die du alle schon erwähnt hast, von den Bällen angefangen, über den Rasen und so weiter und so fort. Aber heuer, ich weiß nicht, ich gehe ein bisschen fad und mau in die. Ich habe meine Fußballliebe entdeckt, aber auch, weil ich dazu jetzt immer wieder befragt werde von der Mentalseite her, weil das auch sehr interessant ist, wie Mannschafts-, also dieser Teamgeist, wie es ja, nein, Mannschaftsgeist, wie es auf Deutsch heißt, und der Teamspirit, ja, wie man so schön sagt, wie das gesteuert werden kann mental. Aber egal, das ist eine andere Baustelle, ja. Auf jeden Fall, ich bin gar nicht so gespannt. Ich glaube, der Sinner wird es gewinnen. Und
du bist noch nicht richtig in the mood, oder? Ah,
bin noch nicht in the mood, obwohl es ja schon fast, die Quali läuft schon. Also auch das hat mich früher mehr interessiert.
Ja, alles schon vorbei. Sonst hätten wir die Auslosung noch nicht.
Ja, ja, wie ist denn das bei dir? Jetzt geh mal ein bisschen in die Vollen, damit wir wissen,
was uns erwartet.
Wer sind deine Favoriten und wer ist wie ausgelost, lieber
Frau? Also erstmal muss ich sagen, dass du sagst, der Sinner gewinnt eh. Da hat sich ja etwas getan in der Auslosung, wo ich denke, das kann eigentlich ja nicht wahr sein.
Warum?
Na, weil der Sinner ja, also erstmal muss er Hanfmann, gut, Best of Five, wir sprechen immer von Best of Five, das wird schon gehen. Dann hat er Berrettini in der zweiten Runde. Und ich meine, also Berrettini, ehemaliger Finalist, in der zweiten Runde von Wimbledon gegen Sinner, wer bitte denkt sich denn das aus? Ja, mir ist schon klar, dass das halt passiert. Weil Berrettini nach den ganzen Verletzungen halt keine Setzliste hat. Aber wie wahnsinnig ist das bitte für beide? Sinner Berrettini, also wenn Berrettini Fucsovics schlägt, davon gehe ich jetzt mal aus, aber es ist natürlich eigentlich fast ein Finale, mindestens ein Viertel-Halbfinale und das ist wie ein Finale und die spielen in der zweiten Runde gegeneinander. Also was Blöderes hätte doch nicht kommen können.
Genau, und da setze ich, hacke ich kurz ein, du weißt, Wimbledon hat sich als einziges Turnier der Welt, glaube ich,
ja,
gab es ein, zwei Ausnahmen dann auch bei anderen, hat sich immer darüber hinweggesetzt und gesagt, wir machen unsere eigene Setzliste. Warum passiert das nicht mehr aufgrund der aktuellen Form? Da muss der gesetzt sein. Auf jeden Fall, der Berrettini.
Richtig.
Bin ich genau bei dir. Aufgrund der Ergebnisse im Vorfeld brauchst du nur schauen, wie der gespielt hat, die Rasenturniere. Der ist gesetzt und wenn, sie ist 32. Aber nicht zweite Runde Sinner.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja.
Die machen sich doch selber alles kaputt damit, wenn du so eine Ansetzung machst. Also und so, dann schauen wir mal weiter.
Schau weiter.
Gut, ja, dann schaue ich weiter. Gut, dann
aber ist trotzdem dann Sinner. Also was ist dein Tipp? Berrettini oder Sinner?
Boah. Also ich meine, ich würde schon zu Sinner tendieren, weil das, was der Sinner in Halle zum Teil gespielt hat, das war nochmal ein solcher Quantensprung zu seinem Rasentennis vorher. Also er ist eindeutig jetzt auf Rasen auch angekommen und mehr als das. Ne? Also das ist, wenn er seine ganzen Qualitäten da einbringt. Aber Berrettini ist halt da, wo er weiß, wie erfolgreich er sein kann. Und deswegen sind er auch Viertelfinale, Halbfinale Wimbledon, klar. Ach, du, das ist eine sehr offene Geschichte. Also da kann, ich glaube wirklich, da, so blöd das klingt und so langweilig das ist, aber da kann wirklich beides passieren. Es ist durchaus möglich, dass der Sinner, die Eins der Welt, die Eins des Turniers, in der zweiten Runde rausgeht.
Ja, also das ist auch für mich ein durchaus vorstellbares Szenario und ich glaube, wenn der schafft, mit ein bisschen einer Wurstigkeit hineinzugehen, Weil der ist einfach Außenseiter. Und wenn er schafft, genau das, was du sagst, diese Gefährlichkeit auch auszuspielen. Ich finde übrigens, der hat seine Rückhand sehr schön auf einhändigen Slice effektiver gemacht auf Gras. In manchen Situationen nicht immer, aber er geht oft jetzt nach, er macht was damit und er hat eine Intention dahinter. Während das früher, finde ich, nur ein Schild war, egal ob ein- oder beidhändig, weil wir wissen, mit Aufschlag und Vorhand, da kracht es beim Richten.
Das hat ja ewig gedauert, bis er überhaupt den Slice gespielt hat. Jetzt auf Rasen ein super wichtiger Ball. Der ist noch kompletter geworden. Und das ist schon, da sind zwei, die müssen eigentlich, das muss man sich vorstellen, ich finde das wirklich Wahnsinn. Als ich das gesehen habe, die Auslosung, ich habe ja nicht das live mitgeschaut, die Auslosung, aber als ich mir das angeschaut habe, ich dachte, das kann nur ein Fehler sein. Mhm. Es ist aber keiner. Da müssen Sinner und Berrettini in der zweiten Runde schon die Form der zweiten Woche haben.
Na, schauen wir weiter. Also egal.
Schauen wir weiter. Ja, also schauen wir mal auf den Ofner. Ein tolles Turnier in Santa Ponsa gerade spielt.
Ja.
Der hat ja in der ersten Runde den Alexander Vukic, das ist jetzt auf Rasen auch nicht angenehm, und ist dann im Draw von Tiafoe und Alcaraz. Mhm. Also Alcaraz zweite Runde.
Ja, okay, aber also wenn er die erste gewinnt, wenn er der erste gewinnt, ist für ihn schön. Ich freue mich, dass er jetzt im Semifinale ist und zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung noch nicht spielt. Nee. Aber dieser Chubb, auch ein sehr interessanter Mann, wenn man ihn gesehen hat, auch wie der gestern den für mich völlig unerklärlich psychisch schwankenden Shelton, der ist ein Schatten seiner selbst, ich weiß nicht warum, aber letztes Mal mit Jens haben wir schon gerätselt, wäre interessant, wie du das siehst, was da passiert ist, aber was der mit sich selber zu kämpfen hat, dass der überhaupt annähernd in die Form kommt und der andere 289 der Welt hat seinen ersten Top-20-Sieg völlig verdient. Aber ich glaube, auch das ist machbar. Für den Ofner werden wir schauen. Gute Leistung gegen Michel.
Toll, ja, super.
Ja.
Struff, Marojan, kann ich nur sagen, das war ein fantastisches Match, das der Marojan gegen den Sinner gespielt hat. Mhm. Das ist auf jeden Fall keine einfache erste Runde für Struff. Für Marochan natürlich auch nicht, aber und dann ist Struff, weil wenn wir es mal aus der Sicht zu sehen, ist er dann direkt, zweite Runde wäre dann direkt wahrscheinlich Triple Z, Zhang Zhijian. Also das ist auch eine harte Auslosung, finde ich. Und ich glaube ja, dass Humbert ganz gute Chancen hat.
Ich habe mich jetzt enttäuscht bei irgendeinem Vorbereitungsturnier.
Ja, stimmt, aber ich glaube, und der ist gar nicht so schlecht ausgelost. Ich meine, dieses Draw da oben ist eh schon das Stärkere, ne? Wenn du sagst, Sinner, Berrettini, dann hast du Kriegsbohr, Dimitrov.
Und hast du dann, wenn ich richtig liege, Alcaraz im Semi, ja? Ich glaube, ich weiß nicht warum, ist nur ein Gefühl. Nicht, weil er gleich gegen den Draper verloren hat, aber ich sehe nicht bei Alcaraz, ich finde, der hat das Wimbledon gewonnen aufgrund anderer als seiner spielerischen Qualitäten. Und ich glaube, dass wenn ihm dort diese Schläge fehlen, diese Unverfrorenheit, dieser Wandel von Genie und Wahnsinn, wann spiele ich einen Stop, all diese Dinge, die so selbstverständlich gewirkt haben, sind ja weg, für mich und auch für viele Gegner. Das heißt, nur mit einem Aufschlag und einer Vorhand krochen und natürlich Speedy Gonzales beinern, weiß ich nicht, ob sich das ausgeht, den Titel zu verteidigen. Ich glaube sogar nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht täusche ich mich.
Also Andi, ich bin auch der Meinung, dass er zwar am Anfang vielleicht eine ganz gute Auslosung hat, weil auch wenn Ofner in Topform ist, Best of Five, glaube ich, wird schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Obwohl der Ofi wirklich auch körperlich top da ist. Und das ist ja etwas, was in der Saison eigentlich von Anfang an, war ein bisschen krank mal, aber wenn er nicht angeschlagen war, nicht krank war, der war immer auf 100%. Also an der Physis hat es bei ihm, bei den Niederlagen, nie irgendwie gelegen. Das heißt, der ist schon bereit, glaube ich auch, mit einer gewissen Euphorie, dann auch, wobei ich sage, Vukic wird ein ganz schweres Match.
Ja.
Und das große Problem, das ich sehe, ist, Woche vor dem Turnier spielen. Mhm. Das ist toll. Ich gönne ihm das total. Freue mich wahnsinnig, dass er das Halbfinale erreicht hat und vielleicht klappt es sogar mit dem Finale. Und vielleicht klappt es sogar, dass ich das dann noch vielleicht mit ihm sogar noch verfolgen kann. Aber eins ist klar, ideal ist das für Wimbledon eigentlich nicht. Ne?
Ja, und jetzt hast du ganz was Gescheites gesagt, weil, auch wenn wir dürfen sagen, die Spieler niemals, die sind halt dann alle ominös verletzt, vor allem viele Damen. gehen dann auf einmal und haben irgendein Wehwehchen, trainieren aber den nächsten Tag quietschvergnügt bereits in Wimbledon. Also da passiert nichts, das ist für die Veranstalter ein Wahnsinn und das ist halt so. Und daran liegt es aber, dass die, klar, diese Sinjakovas und wie sie alle heißen, die zwar ausgeschieden ist in Bad Homburg, aber die diese als Titelverteidigerin, glaube ich, die zahlen an, weil die wollen dort, die wissen, dort gibt es billige Punkte, weil es die Granden, die zwar gemeldet haben, nicht interessiert und weil die gescheit sind und natürlich schauen, so viel wie möglich an physischer Kapazität, sich für Wimbledon aufzubewahren.
Ja,
ja. So, nicht? Also aus dem, da bin ich völlig bei dir, fühle gefreut, nicht, die lassen sie aus oder treten gar nicht erst an. Und andere profitieren dann davon und haben aber dann die Last, dass sie überspült dorthin kommen bei einer möglichen Best-of-Five-Partie von der ersten
Runde. So ist es. Und bei den Frauen ist jetzt so eine Kasatkina, die ist jetzt im Eastbourne-Finale.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die dann noch so viel mobilisieren kann. Aber bei den Männern ist halt schon sehr extrem. Das sehe ich halt schon auch so. Mhm. Und du darfst ja auch nicht vergessen, das sind ja auch Turniere, da geht es ja auch für die Sponsoren. Also dass so ein, zum Beispiel Sinjakova, dass die sagt, so hier, das ist jetzt meine Woche. Ich werde Wimbledon nicht gewinnen. Ich werde Wimbledon vielleicht gar nicht mal die erste Runde überstehen. Vielleicht schaffe ich es in die zweite, dritte. Wenn ich in die zweite Woche komme, okay, das wäre schon riesig. Ist ja auch kohlemäßig dann entsprechend. Aber hier zeige ich, und das sind ja, auf der Liste steht ja dann eher Sieg Bad Homburg als vierte Runde Wimbledon, ja.
Genau.
Und die powern aber dann auch richtig.
Ja.
Und so wie du sagst, die sind dann halt natürlich auch mental, ist das dann nicht so einfach. Neue Bedingungen, da ist dann keine Ruhe mehr. Es ist keine Chance, sich zu entspannen, irgendwie mal abzuschalten. Es ist der totale Betrieb, der Vollbetrieb und du kommst letztlich aus einer Art von Urlaubsstimmung, weil du eigentlich am Schluss einer der wenigen bist, die noch im Turnier sind. Mhm. Aus Bad Homburg zum Beispiel, ja. Also schöner kann es nicht sein. Und dann nach Wimbledon. Ich denke schon auch, oder Mallorca an dem Santa Ponsa, ja. Ich denke schon auch, dass das unterschiedliche Welten sind, auf die sich erstmal einstellen müssen, ja. Weil ich gerade sehe, was glaubst du, wie weit wird es denn Ruud schaffen? Weil der könnte auch Halbfinalist sein von Sinner, der Gegner, oder Viertelfinale Alcaraz.
Den habe ich jetzt, ich habe nicht geschaut, aber ich glaube nicht, dass der auf Rasen sehr weit kommt. Also ich habe mir gar nicht angeschaut, den siehst du, den hätte ich nicht auf der Rechnung gehabt. Obwohl
ich sag's dir schnell. Ja. Alex Bold, erste Runde, ja. Qualifikant. Dann ja. Köpfer oder Fognini. Und bei Köpfer könnte es schon schwer werden, glaube ich.
Nein, Gwinder, glaube ich. Gwinder ist wurscht dann.
Navone, Sonego, Bautista, Agut, Matera. Das sind so die alle in seinem Draw bis zur dritten Runde. Mhm. Viertelfinale, vierte Runde ist dann, da kommt dann von oben Bublik, Paul, Caso eventuell, so Sisu Berch, solche Leute. Viertelfinale wäre dann Richtung Sebastian Baez. Kotov, Thompson, Humbert, alles machbar.
Ja.
Und Halbfinale wäre dann Alcaraz, wenn ja, er so weit käme.
Ja, es ist nicht allzu schwierig, aber trotzdem, und das klingt auch in deiner Betonung durch, und da bin ich völlig bei dir, er kann auch gegen jeden stolpern, auch von diesen vermeintlichen, ich will nicht sagen, nicht ganz so Big Names. Aber übrigens, den Herrn Baez auf Rasen sehe ich überhaupt nicht sehr weit.
Nee.
Aber wurscht, ja.
Wurscht. Nee, ich bin aber nur noch Setzliste jetzt gegangen.
Also
ne?
Da, ich glaube, da sind wir uns einig. Also den kannst du gleich erwischen oder er arbeitet die Leute nieder. Aber für mich, mehr als ein Viertel wird es nicht sein, glaube ich. Egal, ob wen er da kommt.
Ja. Nakashima kann schon Schluss sein.
Wir haben ja einen wichtigen deutschen Namen vergessen.
Da kommen wir gleich dazu. Ich möchte noch in dem Draw hier bleiben. Medvedev.
Bitte
schön. Daniil Medvedev. Was passiert mit dem?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht einmal geschaut, wie der bis jetzt abgeschnitten hat. Ist wie es auch, also nichts wäre mir in Erinnerung, dass der je dort in einem Semi war. Vielleicht war er es, ich weiß es nicht. Aber mit dem Gespül auf Rasen, also der sollte eher eine Rasenaversion haben als eine Sandversion, finde ich. Aber vielleicht täusche ich mich und tue ihm furchtbar Unrecht. Ich kann mich ja nicht erinnern, ob der überhaupt ein Vorbereitungsturnier gespielt hat oder. Mhm.
Oder ich sagen, hat er Halle. Er hat Halle gespielt.
Was hat er dort gerissen? Nix, oder?
Borges geschlagen und dann gegen Zhang Zhizhen verloren.
Ah ja.
5-7 im Tiebreak, dritter Satz.
Na, wie siehst du, den darf man nicht vergessen, stimmt, aber für mich wird er keine Rolle spielen. Mhm.
Halbfinale im vergangenen Jahr in Wimbledon.
Oh, danke.
Schöner Weg, sage ich mal. Ferri, Manarino, Fucsovics, Lejeczka, Eubanks. Und dann kam Halbfinale Alcaraz. Dreimal die drei. Ich bin auch der Meinung, es ist für ihn. Aber er hat auch wieder so eine Auslosung. Ja, gut, er ist mit Struff. Er ist mit Struff im Draw, er ist mit Chang im Draw. Also da könnte es auch relativ schnell vorbei sein. Zweite Hälfte geht los mit Rublev oben. Korda, Bussetti, Korda, Tsitsipas, Fritz, Tabilo, Draper und Zverev. Das ist so die obere Hälfte der zweiten Auslosungshälfte. Du weißt ungefähr, wie, was da passieren kann. Wer ist da noch drin? Würde ich mal sagen, es ist echt eine sehr ansprechende Auslosung. Da ist eigentlich niemand drin, der wirklich auf Rasen sonderlich gefährlich werden könnte. Musetti, glaube ich, hat einen schönen Weg. Korda.
Das habe ich mir auch gedacht. Es sind aber, also wenn du sagst Korda, der ist für mich so eine Wundertüte. Aber vielleicht könnte er mal eine positive Wundertüte in Woche 2 hinein, weil der hat sehr viel, finde ich, was auch auf Rasen zum Tragen kommen kann, nur ist immer diese Inkonstanz, das ist dann sein Stolperstein. Ja, also der Korda ist für mich einmal ein bisschen so eine Jolly-Joker-Geschichte. Was ich Draper? Draper, ja, mit den National Hopes auf jeden Fall, der kann dort einen Lauf schieben und kann so eine Shelton-Rolle aller US Open, der kann da sehr weit kommen.
Ja, dritte Runde ist Zverev.
Ja, also das wäre ein interessantes Match, wobei ich den Zverev auf Gras, da müsste ich auch nachschauen, aber ich habe keine Semifinal-Erinnerungen oder so für den Herrn Zverev auf Gras.
Nee, erzähl mal weiter, ich schaue in der Zwischenzeit. Das ist auch natürlich das Draw von Djokovic, ne?
Ja, klar. Nicht, weil viele ihn ja Kollegen hochschreiben, dass der in Wimbledon, warum soll der ausgehend in Wimbledon was gewinnen? Also
wer denn?
Der Herr Zverev.
Das
sehe ich so nicht. Also für mich, bei allem Respekt, ja, der Aufschlag, wenn er kommt und so, aber ansonsten, da fällt mir der Zug zum Netz, da fällt mir ein brauchbarer Rückhandslice und auch dieser Übergang ist nicht natürlich bei ihm, obwohl er ein Riese ist und vorhin die Volley-Qualitäten, naja, wann voliert er denn, wenn er eine 70% Chance hat, den Punkt zu machen, dann steht er dort und macht ihn auch auf allen anderen Belegen. Auf Gras, ich will nichts absprechen, aber ich habe, wie gesagt, keine bestätigende Erinnerung und ich sehe den deswegen nicht unter den besten vier, den Herrn Zverev.
Also er war zweimal Achtelfinale, aber vor allen Dingen hat er, finde ich, ein ganz gutes Halle-Turnier gespielt. Und da hat er ja auch zum einige Male auch Surf und Volley gespielt, sogar. Also er hat ja die Anlagen dazu. Ich würde dir in vielen zustimmen, auch in den Dingen, die vielleicht schwächer sind. Und natürlich 1,98 sagt man ja immer super, brutal auf Rasen. Ja, ist aber auch nicht so einfach. Ja. Also gerade, weil ja das Spiel tiefer ist, der Ball tiefer abspringt. Also 1,98 musst du schon sehr dauerhaft immer sehr, sehr früh rechtzeitig am Ball, Schlagvorbereitung, unterm Ball kommen und so. Das ist nicht so einfach, sich da so gut zu bewegen. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Hat gegen Hurkacz verloren. Ich bin bei Hurkacz übrigens auch komplett bei dir. Also, wo ist denn der überhaupt? Der ist 1 und das wäre, schau, das wäre Radu Albot, Fies. Ja, für mich scheidet der Hurkacz schon gleich gegen Arthur Fies aus in der zweiten Runde, wenn Fies gegen Stricker gewinnt.
Könnte passieren, ja. Du hast einen Namen gesagt und jetzt bin ich ganz gespannt. Auch wieder ohne ins Blaue, dass Tsitsipas jemals im Viertelfinale gewesen wäre in Wimbledon. Aber warum hat der mit seinen technischen Möglichkeiten, die also auch durchaus nach vorne orientiert sind, dort bis, also sagen wir, warum hat denn keiner auf der Rechnung als Favorit und warum hat er bislang auch noch nicht überzeugt auf Gras, frage ich.
Ich glaube, dass er den Kopf nicht hat für Gras. Also das
was
wäre jetzt
Kopf für dich.
Das ist für mich schön, ja. Das ist für mich einer, der weiß zu akzeptieren, was auf Rasen passieren kann. Ball verspringen, selber ausrutschen möglicherweise, keinen richtigen Halt haben, nicht rutschen können, wenn rutschen, nicht kontrolliert rutschen zu können. Ich glaube, dass Tsitsipas zu wenig Zeit für seine Schläge hat. Er hätte gerne ein bisschen mehr Zeit in der Schlagvorbereitung. Er ist für mich nicht der Blocker, nicht der Halbvolley spielt, bewusst von der Grundlinie, um das Spiel schnell zu machen. Also ich bin einfach auch da nicht so überzeugt von Tsitsipas. Und vor allen Dingen eben bin ich mental von ihm nicht überzeugt.
Ja, schön erklärt.
Du wolltest wissen, Tsitsipas, gell, ob er da mal was gerissen hat.
Naja, muss ich nicht. Ich glaube nicht. Also
Achtelfinale, zweimal ja, Achtelfinale.
Eben. Also daher auch bei mir nicht, ich habe mich nur gewundert, aber ich sehe es eh so ähnlich wie du. Und dann ist ja auch ein Faktor, den werden wir nicht erfahren, wenn wir nicht nah genug dran sind, aber das ist immer dieses Individuelle. Du hast das Jahr über völlig andere Ballabsprungverhältnisse und auch daher andere Strategien, als du dann dort gezwungen bist, anzuwenden. Und genau. Da ist die Frage, macht mir das überhaupt dann Spaß oder zipft es mir vom ersten Tag genau an? Und jetzt ist es aber eine wirklich wichtige Tatsache, worauf wenige Leute achten, auch bei sich selber, na, in welcher Stimmung gehe ich überhaupt da hinein? Macht mir das in der Früh schon Spaß oder ist das eine Qual, der blöde Rasen, da wo sich alles verhupft? Oder super, weil da kann ich überraschen, mir gelingt was, ich bin inspiriert, bla bla bla. Ja. Also allein in welcher Stimmung gehe ich da hinein und welche Chancen ergeben sich für mich daraus? Das ist was, wo ich glaube, selbst Profis ja im Dunkeln tappen. Aber wir wissen nicht, ob das wem einen Spaß macht. Wenn ja, wem und warum? Was ist mit diesen Eubanks passiert? Der hat sich ein Jahr schön gehalten. Jetzt wird es darauf ankommen, ob er das verteidigt. Na nur, aber das war so einer, das Zente macht es dort einen Spaß, der verwirklicht sich dort und der überrascht sich im Positiven. Ja,
ja, Tsitsipas ist ja auch, also das hat mich schon so gewundert, als das als große Überraschung in Halle dargestellt wurde, dass der Struff den Tsitsipas schlägt. Also ich finde, eine große Überraschung war das nicht. Es war ein super Match von Struff, aber für mich ist Tsitsipas einfach nicht der Rasenspieler. Da hat Struff so viel mehr, was es auf Rasen braucht, weil klar haben wir gesagt, das Rasenspiel ist langsamer geworden, aber das heißt ja nicht, dass es langsam ist. Also das ist ja schon immer noch so. Ein guter Schnitt beim Aufschlag, eine gute Variation von oben runter. Struff kann Surfen Volley spielen, er spielt mit die geilsten Volleys, die kompliziertesten Volleys in einer Sicherheit. Das ist schon, würde ich sagen, von den Volleyspielern Top 3, Top 5 in der Welt, auf jeden Fall. Und das hat er alles. Und Tsitsipas hat es nicht, aus meiner Sicht. Deswegen, ja, aber was machen wir mit Djokovic, die Herren abzuschließen?
Es bleibt uns ein großes Fragezeichen, da können wir jetzt nur mutmaßen. Ja?
Mach mal.
Ich denke mal, ich war sehr überrascht, also von diesem Zurbriggen-Effekt, wer ihn noch kennt. Da hat es ja auch geheißen, 3 Wochen nach der OP wird der Olympiasieger, Weltmeister, was weiß ich was, oder Zweiter. Ist ja wurscht, jedenfalls gibt es eigentlich nicht, ne? Jetzt ist die Frage, so ich habe selber auch schon gehabt, so Arthroskopien, wo du 3, 4, 5 Tage später wieder gehen kannst und das relativ schnell, wenn es nicht gravierend war, nur ein bisschen Knorpel, ein bisschen ein Bandel, ein bisschen ein Meniskus, das ist schnell gemacht und wieder eingerichtet. Dann geht es mit Radlfahren los nach einer Woche. Im besten Fall laufst du schon wieder, wenn du halt ein Spitzensportler bist. Leuchtet mir ein, trotzdem glaube ich, dass es zu kurzfristig ist und wir wissen ja noch nicht, ob er wirklich spielt. Ausgelost ist er und ich finde, er hat eine gnädige Auslosung, um einmal hineinzufinden, sagen wir so. Und ich glaube, er wird das versuchen, das ist mein Gefühl. Was sagst du?
Kopriva, Qualifikant. Du hast halt, das sind so Gegner in den ersten 2 Runden. Qualifikant, dann wieder Qualifikant oder Wildcard. Die können sicher auf Rasen auf 2 Gewinnsätze mal auch einen Djokovic schlagen, wenn er nicht gut drauf ist. Einfach auf Rasen die Situation. Wie du sagst, die nehmen es an, sie haben Bock drauf, kommen aus der Quali und so weiter. Aber halt nicht Best of 5. Deswegen ist der Erste, der ihn vielleicht stören könnte, wäre entweder Echeverri, den sehe ich aber auch nicht. Eher vielleicht sogar Alexei Popirin. Aber das ist alles machbar. Ne? Also da, wie du sagst, da kann er sich so ein bisschen auch reinspielen. Ja, und dann hast du halt von oben halt dann Rune. Ne? Rune, Jab, Eubanks,
das kannst du auch. Der Herr Rune, für mich, das ist auch so einer, der kann bis ins Semi explodieren oder weiter enttäuschen und unter seinem Level, wie es bis jetzt der Fall war, auch in das, sowohl unter Becker als auch in der Re-Ära von Muratoglu. Völlig enttäuschend für mich. Ja.
Dann hast du den Minor, Oje Aliassim, von dem ich auch nicht so viel erwarte. Das kann schon sein, dass der gegen Kokkinakis in der ersten Runde rausfliegt.
Aber dann hast du nicht diesen Popirin bald auf Djokovic?
Ja, ja, genau. Habe ich gesagt.
Ich glaube, auf den
wäre dann dritte Runde.
Ja, auf den musst du aufpassen. Okay, entschuldige.
Ja, nee, ja. Der hat Montero in der ersten und danach Nadi oder Echeverry. Also da würde ich mich sehr wundern, wenn Popperin die Chance nicht nutzen würde. Da wäre er wahnsinnig.
Ja, genau.
Der wäre wahnsinnig. Nee, und dann hast du noch, dann kommt halt noch Cerundolo und Hurkacz. So, das ist das Draw bis zum Viertelfinale. Das ist natürlich, sind wir ehrlich, bis zur vierten Runde. So, und dann kommt halt von oben, klar, du bist halt in einem Zverev eventuell oder ja, wäre es halt Draper oder sowas. Also wenn er sich reinspielt, ist das natürlich eine viel bessere Hälfte der Auslosung, finde ich.
Ja, da bin ich bei dir, aber wir dürfen nicht vergessen, und das macht schon viel aus, dass wenn du, sagen wir, gute 14 Tage wahrscheinlich nicht einmal Ausdauer trainieren kannst,
ja.
Dass das halt, das ist halt was, was der Körper so nicht mehr kennt und wo er sich umso schwerer tut, wieder diese Marathon, diesen Marathon-Bonus dann aus sich herauszuholen vielleicht.
Ja.
Auch gegen Leute, wo du ins Strudeln kommen kannst. Also das sind für mich die großen Fragezeichen. Einen Namen habe ich noch, ich weiß nicht, ist das ein Gefühl, ist es ein Wunsch, weil er sympathisch ist, was ist mit diesem Nicolas Jarry? Der ist manchmal...
Ja, kann ich dir sagen.
Wo ist denn der platziert?
Der ist in der ersten Hälfte und spielt gegen Shapovalov in der ersten Runde.
Schauen wir uns das an.
Ja, aber warum nicht? Ne? Und dann wäre er noch in dem Draw, dritte Runde Shelton und dann kommt er allerdings dann gleich hoch auf Sinner Berrettini sozusagen, ja. Das ist dann.
Oliver, soll man heute gleich auf einen Winner gehen oder warten wir noch ab? Wer gewinnt für dich bei den Händen?
Boah.
Ich habe schon gesagt, also Sinner ist easy, ich sage nichts anderes. Ja.
Ich habe keine richtige Vorstellung, aber ich würde tendenziell auch sagen, wenn es normal, ja, aber es ist halt dieses Sinner Berrettini, ja. Das ist halt für mich der absolute Breaker.
Na, sag einen Namen, ist ja völlig wurscht.
Ja. Dann sage ich Überraschungssieger Draper.
Okay. Diese Wette würde ich dir legen.
Ja, das glaube ich. Da musst du aber viel Einsatz geben.
Ja, da muss so 1 zu 10 oder was.
Ja, irgendwie sowas. Und sonst wäre ich auch bei Sinner. Also wenn es kein Überraschungssieger ist, dann wird's auch, denke ich, auch Sinner. Ja, also weil das war zu überzeugend, was er gespielt hat einfach.
Das schönere Geschlecht wartet auf uns. Möchtest du beginnen? Bitte beginnen.
Lass uns schnell schauen. Also da sehe ich auf jeden Fall eine schwierige Auslosung für Świątek. Kennen wird es in der ersten Runde noch packen, glaube ich. Aber auch Matic ist nicht zu unterschätzen in der zweiten. Dann ist sie im Draw mit Putintseva, die, glaube ich, Kerber große Probleme bereiten wird. Und da ist Siniakova auch drin. Von unten käme dann irgendwann Ostapenko. Sie ist im gleichen Draw wie Collins, zwar ein bisschen später, aber immerhin. Vondrousova, auch immer super gefährlich mit Mitten, wissen wir, und zwar richtig. Also das ist, glaube ich, schon für Świątek in den ersten Runden schon mal ganz schön kompliziert, da richtig reinzukommen. Ja, und in dem gleichen Draw ist ja dann auch Richtung Halbfinale, ist dann Rybakina drin.
Das ist übrigens eine derer, die herausgezogen hat, um sich zu schonen, finde ich, für Wimbledon. Ne? Also jetzt in der Vorwoche.
Ja, kann sein. Ja, ist auch noch Wozniacki, die wird so überspielt sein. Ist er jetzt auch raus, leider. Musste er aufgeben oder rausziehen. Jabeur. Bolter Maria ist auch blöd für Tatjana Maria, weil ich glaube, dass Katie Bolter da wahrscheinlich doch gewinnen wird. Das Pegula, das ist schon eine harte erste Seite, würde ich sagen, da dieser oberen 64, die wir da haben. Also ich sehe tatsächlich Upset-Gefahr oben bei Świątek.
Ja, ich habe mir das Draw noch gar nicht angeschaut. Ich habe mit zwei Namen habe ich eine eigene Überlegung, und zwar, dass die ihre größte Gegnerin in sich selber finden. Das eine ist Jabeur, hat man gesehen bis jetzt, dass die über sich selber oder sagen wir über ihre eigenen emotionalen Dämonen nicht so Herrin ist, dass sie ihre Leistung einigermaßen bringt, je wichtiger es wird. Und die andere ist für mich Sabalenka, die das Spiel hat, glaube ich, die aber auch neigt, wie wir wissen, nicht nur immer lauter zu kreischen, als würde man sie abstechen, sondern einfach auszuzucken, grundlos teilweise, weil sie Fehler nicht akzeptiert, die passieren können. Also das sind für mich diese Heferln oder sagen wir Heferln. Ich glaube ja, die Chapeur ist eher Opfer ihrer Emotiv, fällt dann immer in diese Opferrolle und beginnt zu weinen und ja, sehr traurig, wenn man das nicht gewinnt. Aber der Novotna-Effekt wäre, finde ich, aufgrund dessen, was sie kann, einmal schön, wenn sie eben auch über diesen Schatten springt und das einmal gewinnt. Ja?
Dazu ist sie zu limitiert aus meiner Sicht.
Ja, kann sein, aber sie war ja ganz brav gespielt. Nicht? Und bei Sabalenka erinnere ich mich nicht, dass die da einmal weiter war. Ja, Rybakina hat es einmal gewonnen, für mich zufällig, aber kann es auch wieder gewinnen.
Und wer hat zufällig gewonnen?
Rybakina, nicht?
Warum zufällig?
Naja, weil ich das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so leicht wiederholbar sein wird.
Das glaube ich schon.
Auf Gras haben wir nicht den Vergleich. Aber
ich traue es ihr zu.
Für mich, ich weiß nicht, ob das eine Seriensiegerin ist. Naja, und heuer, jetzt weiß man nicht. Die war halt ein bisschen verletzt, glaube ich. Und zuletzt, wie gesagt, hat sie sich eher geschont. Ja. Aber dann nehme ich das, nein, für mich ist die nicht so. Aber du kannst mir ja erklären, warum sie für dich eine Favoritin darstellt.
Naja, weil sie alles auf Rasen spielen kann, was man spielen muss. Sie hat Abschlussschläge, sie hat am Aufschlag sich sehr verbessert, sehr variabel, kann einen wunderbaren Aufschlag in den Körper spielen. Das ist ja auch auf Rasen immer sehr, sehr sinnvoll, weil es eben so schnell geht, dass die Return-Spieler nicht richtig vom Ball wegkommen. Da ist sie gut. Sie hat Abschlussschläge auf Vor- und Rückhandseite. Ich glaube, sie wird wissen, warum sie rausgezogen hat. Sie ist ja während des Matches ist sie ja raus gegen Azarenka. Du sagst, das war eher so ein früheres Rausziehen, um sich zu schonen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn dem so wäre, weil ist auf jeden Fall einiges drin. Sie hat eben nicht nur gewonnen 2022 und zwar, wie ich finde, hochverdient gewonnen, auch im Finale gegen Jabeur. Sie war im Viertelfinale im letzten Jahr auch. Also sie kommt schon auf dem Rasen klar. Da hat sie ja dann gegen Jabeur verloren. War dann die Rache sozusagen von Jabeur oder die Revanche. Ich würde sie schon drauf auf der Liste haben. Ich muss mal schauen, wo sie ist. Sie hat erste Runde Ruse, dann Siegemund, Beindl, Wozniacki ist in dem Draw, Fernandes, dann geht's Kalinskaya, Samsonova, Jabeur auch eventuell wieder, Svitolina, Pegula. In guter Form ist es für Rybakina alles machbar und dann wäre Halbfinale gegen Świątek, wenn es immer nach Setzliste gehen würde. Sie ist auf meiner Liste auf jeden Fall drauf. Doch, muss ich schon sagen. Mhm. Ja, und ansonsten, weiß nicht, was meinst du, was wird Kerber?
Nix.
Das ist schon hart, gell?
Nix.
Erste Runde gegen Putintseva.
Ja, nein. Also ich glaube nicht, dass sie noch weit kommt. Sie hat dazwischen ein bisschen aufgezeigt, aber um gleich wieder umzufallen. Also immer wieder. Das Kerber ist bewundernswert mit der Mutterschaft und so. Das ist ja doch nicht ganz leicht. Und auch mit dem Willen, das wirklich noch einmal zu probieren. Für mich ist noch immer auch, ja, nicht rätselhaft, aber es zeigt, was möglich ist, wer aller Wimbledon gewinnen kann, sonst hätte sie es nicht gewonnen. Aber auch immer, weißt du, in diesen Endspielen, okay, so mental stark, aber muss man nicht sagen, die Williams war unheimlich schwach mental. Also das ist immer deswegen habe ich auch die Rybakina nicht wirklich auf der, es war ja auch eine Wacklerei und dann war sie halt, die Spur stärker als Jabeur, aber ansonsten hat sie mich in großen Finali oder auch Semifinali nicht wirklich überzeugt von einer mentalen Standfestigkeit. Aber das war ja nicht der Punkt. Also Kerber glaube ich nicht mehr leider. Das hat mir gut gefallen in ihrer Zeit, in ihrer Epoche, im Zusammenspiel mit den Faktoren, die sie braucht, damit die ihr halt auch entgegenkommen. Und das hat sie eiskalt genützt. Bravo.
Also Sabalenka hat ein sehr schönes Draw erwischt, wenn sie ihre Form abruft. Dann hat sie ja Stremska. Es geht ja immer um diese Gesetzten, die dann kämen. Vekic könnte eine sein, die vielleicht da auch ja Stremska eventuell. Nee, glaube ich nicht. Also Vekic wäre zweite Runde eventuell. Weiß man nicht. Aber gut, danach. Davon das sind Scheng, Pavlyuchenkova, Alexandrova, Sakkari, Kasatkina, Andreeva. Und das ist alles Sabalenka Richtung Viertelfinale. Und im Halbfinale wäre dann von unten Goff, Kirstzea, Navarro, Azarenka, Kies, Kostyuk, Noskova, Paolini. So, wenn man es mal so einfach nach Setzliste relativ simpel sagt, ja. Da sind natürlich ein paar drin, die vielleicht mal mehr. Azarenka, Stevens, erste Runde, auch ein Wahnsinnsmatch. Aber da, das ist schon drin, ja. Und wenn ich dir richtig zugehört habe, denkst du ja schon, eigentlich wäre sie jetzt mal fällig, oder?
Eigentlich schon. Ja,
ja,
eigentlich
denke schon. Ich auch. Ja,
ja,
ich auch.
Eigentlich schon. Und da, deswegen sage ich, für mich klassisch, die größte Gegnerin wird sie selber sein, im Sinne ihres eigenen Charakters, ihrer mentalen Situation, um sich da ein bisschen ruhig zu halten und zu besinnen und das zu Ende zu spielen, vor allem, wenn sie im Finale ist.
Ja, und Jabeur ist natürlich so, du hast gesagt, du hast gesagt, sie ist Opfer, ne? Sie ist, ist selber in der Opferrolle, ja. Ist ja für uns beide immer sehr spannend, dieses Thema mental. Ja, das ist ja, wissen wir, sehr unser Steckenpferd. Wenn du dir Jabeur ansiehst und hörst, wie oft sie sagt, dass sie daran arbeitet, dass sie Mentalcoach, Trainerin, Mentaltrainerin hat und so weiter, genau wie bei Świątek ja auch, und man denkt, was macht denn eigentlich, was macht die denn den ganzen Tag? aber bei Jabeur ist doch auch, sie erzählt immer, dass sie daran arbeitet, sie erzählt immer, dass sie eben stabiler geworden ist, und dann passiert doch letztlich immer wieder die gleiche Geschichte. Sie scheitert an ihren Nerven, weil sie den Druck einer ganzen Nation, einer ganzen Region, der arabische Raum und so weiter, das hat sie alles, sie ist mehr als nur Tennisspielerin, sie ist eine Botschafterin, sie ist Ikone, sie ist so viel, weißt du? Das ist alles, hat aber alles mit Tennis erstmal nichts zu tun. Und das ist doch jetzt seit Jahren eigentlich so. Mhm. Also muss doch da irgendwas schieflaufen.
Naja, also das, so kann man es sehen. Also es ist ja so, in dieser Mentalgeschichte ist zwar simpel, aber das ist immer das, worauf ich auch dann, woran ich Leute erinnere, mit denen ich arbeite, was kannst du selber nur beeinflussen? Ja? Diese Ausgangspositionen kannst du nicht beeinflussen. Wie sieht dich die ganze Welt? Was erwarten die alle von dir? Das ist halt so. Ja? Also du spielst dort, warum? Was willst du dort erreichen? Was sind deine Stärken? Worauf besinnst du dich? Also all das, was du ein bisschen in deiner Kontrolle hast, ja, und sei es auch nur, den nächsten Punkt hast du ja auch nicht, aber wie gehst du an den Punkt heran und so? Und diese Zielgerichtetheit, dieses sich abschoten von der Außenwelt, diesen den Fokus, all dessen eben nur darauf zu lenken, was mache ich dort, was ist jetzt meine Aufgabe in diesem Moment, diese Gegnerin in diesem Game, beim nächsten Aufschlag, bla bla bla, das so simpel zu halten, das können wenige. Ja? Und das, ich glaube schon, dass das dann insgesamt ein Stolperstein ist. Natürlich ist der Gedanke dann auch da, der ist bei jedem da, Jössers, wenn ich jetzt serviere, bin ich Wimbledon-Siegerin. Ja? Also die Frage ist aber, wenn ich weiß, der Gedanke kann kommen, wie bereite ich mich darauf vor? Ich arbeite ja mein ganzes Leben lang, damit ich in diese Situation komme. Ja? Und wenn ich mich dann aber davor fürchte, also das sind so ein paar Grundüberlegungen, die für mich auch nicht gut genug bearbeitet worden sind, im Sinne von Szenarien, die du dir vorbereiten musst.
Das meine ich.
Ja. Also das muss völlig klar sein, wenn man das schon 2, 3, 4, 5 Mal, wie du richtig sagst, passiert ist, muss ich mich fragen, gemeinsam mit meiner Spezialistin oder meinem Spezialisten, wie mache ich es nächstes Mal? Ich muss nicht einmal, genau. Ich muss nicht einmal wissen, warum hat es nicht funktioniert, die Vergangenheit ist eh vorbei. Aber wenn man immer sagt, und das ist für mich auch so eine Grundüberlegung, die ich nicht als richtig finde, wenn in der ganzen Welt irgendwelche Leute, die man halt zu was fragt, ja, ob das ein guter Sänger ist, wie der Herr Rothaarige, wie heißt der wunderschöne Balladen singt, der entdeckt worden ist,
der Rothaarige. Du meinst Ed Sheeran.
Ja, Ed Sheeran, wenn ich den höre, und der erzählt mir genauso wie der schöne Schauspieler, der die Kaffeewerbung macht, aus der Herr George Clooney, unisono, man lernt nur aus Fehlern. Ja, was hast du gelernt aus Fehlern? Warum machst du denn das 10. Mal? Nichts lernst du aus Fehlern. Du lernst genau daraus, wenn es einmal funktioniert hat, musst du dich fragen, was war jetzt so gut? Warum hat es diesmal funktioniert und wie mache ich nächstes Mal wieder? Da ist für mich dieser Mini-Lernprozess. Aber egal, das ist nur eine Sache, auf die ich halt völlig anders sehe. Aber ich glaube, solche Überlegungen passieren da nicht. Ja?
Inwiefern völlig anders ist?
Naja, weil mir alle Welt weismachen will und auch Leute, die gescheit sind, dass man aus Fehlern per se lernt. Und ich sage, nein, so. solange ich Fehler mache, ja, ich mache jetzt tausendmal immer denselben Fehler, ja, was soll ich da lernen? Ich habe offensichtlich nichts gelernt. Ich mache noch einmal. Und genau. Jetzt hat es funktioniert. Kann ein Klick gewesen sein, Zufall, was auch, ja. Aber jetzt.
Aber das meine ich.
Genau, der Lernprozess ist diese Reflexion. Jetzt ist mir einmal gelungen. Endlich. Also, was habe ich jetzt anders gemacht? Das muss mir schon klar sein. Oder da ist dieser Lernding, wie habe ich mich gefühlt? Was war diesmal? Also das kann, vielleicht war es nicht nur Zufall.
Ja, ja, wenn es mir aber trotzdem nie gelingt, dann brauche ich schon eine sehr große Bereitschaft zur Reflexion, warum es mir nicht gelingt.
Genau.
Ja, und, nicht, und, ja, und dann kann ich aber nicht darauf setzen, zu sagen, aber ich arbeite ja daran.
Nein. Weil
das ist nämlich genau das Problem. Diese, also arbeiten daran ist das eine, aber es ist auch oft einfach eine Art von Ausrede, dass man sagt, ja, es ist halt ein Prozess. Und dann muss man halt eben sehen, dass ich mich erstmal so, ich muss das erstmal verstehen lernen und so weiter. Das kann man alles machen, aber nicht nach 3, 4, 5 Jahren. Da kann das nicht sein, dass es immer noch ein so langer Prozess ist, weil da hat man einfach die falschen Hebel angesetzt, schlicht und ergreifend, so wie du ja sagst. Ja. Und das erscheint mir, und das ist, glaube ich, so das Grund, der Grundtenor ist, wie viel Bedeutung messe ich diesem Thema bei?
Genau.
Und wenn ich diesem, und zwar schon in jungen Jahren, auch die Coaches von jungen Spielern und Spielerinnen, der Nachwuchs und alles, wenn ich also frühzeitig weiß, dass das ein Riesenthema ist für mich und ich damit mir auch enorme Vorteile bei vielleicht identischer Schlagqualität, wie die Konkurrenz es sie aufweist, trotzdem, da kann ich meinen Vorsprung mir rausholen, da kann ich Unterschiede herrscht. Das ist 80-90% ist Kopf im Tennis. Ist nun mal so.
Ja, das sagt doch jeder, aber keiner versteht es richtig und versteht es auch nicht, daran zu arbeiten. Jetzt sage ich dir noch ein Beispiel, was für mich eklatant war, wenn du den Alcaraz genau beobachtet hast, nachher, was der gesagt hat zu diesem Sieg in Paris und so. Da war unter anderem die Sache dabei. Also ich habe das sehr genau alles gegoogelt in dieser, da gibt es auch eine, wo so diese Pressekonferenzen abgedruckt werden und niedergeschrieben. Nach einiger Zeit kannst du es nachlesen. Und da sagt er zum Beispiel, dass er mental, ja, dass er dann überzeugt war, er gewinnt das noch, auch als er Finale Paris, auch als er den dritten Satz verloren hat. Und er hat diese Zuversicht gehabt und er war also sehr, er hat gewusst, mental ist er stärker als der andere. Und während beim Zverev, glaube ich, eines nicht passiert ist, das kann man nur ins Unterbewusstsein schieben, weil er bearbeitet es ja nicht. Er hat öfter gesagt, ähnlich wie der Team oder auch das Umfeld des Teams, Mentaltraining ist ein Blödsinn, braucht keiner. Wenn ich ein Grand Slam-Finale verloren habe, 3, 4, 5 Mal gegen den Herrn Team, das ich hätte gewinnen müssen, dann ist das irgendwo noch im Hinterkopf. Dann bin ich wieder im fünften Satz, mit guten Chancen. Ich war eigentlich der bessere Spieler. Das gibt es nicht, sonst hätte ich gewonnen. Aber ich sage nur von vielen Anzeichen her, wo ich der Gestaltendere, ich war der, der das Match sozusagen den Verlauf regiemäßig bestimmt hat, ja, mit Punkten wie auch Fehlern. Und ich bin dann dort im fünften Satz. Naja, da muss man auch im Unterbewusstsein der Gedanke kommen, da war ich schon einmal. Und wenn ich das nicht im Vorfeld bearbeite, wie verhalte ich mich, wenn das wieder so ist, dann lerne ich halt, vielleicht in den 3, 4, 5 Endspielen immer nur nichts, sondern ich bin wieder enttäuscht und denke mir so, ich habe verloren, diese Schiedsrichterentscheidung, bla bla bla. Alles Ausreden, die kann ich nicht ändern, das ist so, die muss man akzeptieren. Aber das ist halt dann schade, finde ich, für viele Spieler. Ja?
Er hat ja wirklich diese Schiedsrichterentscheidung danach zumindest nicht zu einem Hauptgrund gemacht, warum er dann diesen fünften Satz verloren hat, oder er hat das nicht mehr groß thematisiert. Was ich aber glaube ist, vielleicht spielt das in das rein, was du auch sagst, er hat letztlich das nie richtig verarbeitet danach in diesem fünften Satz. Das glaube ich. Also er hat es versucht wegzuwischen, aber das kannst du auch gar nicht. Also das muss ich sagen, Alcaraz, fünfter Satz, Paris-Finale, das wäre schon übermenschlich gewesen, wenn er das so weggesteckt hätte in dieser Situation. So weit ist er dann noch nicht vielleicht einfach. Ja? Das hätte vielleicht, Djokovic hätte es vielleicht geschafft, auf seine Art mit einer guten, auch mit einer Artentechnik vielleicht, mit einer Art von eigenen, wie du ja auch sagst, so Mechanismen, die für ihn funktionieren, weil Djokovic hat die. Der kann natürlich zurückgreifen auf Mechanismen, die immer wieder funktioniert haben. Und die fehlen Zverev. Ne? Das ist, glaube ich, das, was du sagst.
Es ist auch ganz richtig, schön, dass du das jetzt am Punkt gebracht hast. Und so simpel es klingt, so deppert, das ist ja ganz logisch. Schon vor dem Match haben wir gedacht, schau, der Alcaraz trifft zwar wenig für seine Begriffe, ist dort jetzt im Finale, der hat 2-0 Bilanz, Endspiele Grand Slam, beide gewonnen. Und weiß, er spielt gegen einen, der war einmal und das hat er verloren. Allein diese Ausgangsposition ist ihm, wenn das da so interessiert, kann mich schon. Was werde ich mir denken? Ich habe schon zwei gewonnen, es war auch nicht leicht, den Djokovic habe ich geschlagen. Was will der Zverev da von mir im fünften Satz? Ich gewinne. Und so hat er dann auch gespielt. So, und der Herr Zverev muss sich nicht gedacht haben, ich habe das gegen einen Team einmal hergeschenkt, aber sehr überzeugend war es nicht mehr für mich.
Ja, und er hat aber natürlich auch schon sehr viel Kraft in den ersten Runden verloren, muss man auch dran erinnern. Griegsbohr 5 Sätze, Rune 5 Sätze, immer wieder Schwierigkeiten gehabt, die Matches zu gewinnen. Also ich finde das schon, aber eben sie trotzdem gewonnen. Und ich glaube, dass der Weg, und natürlich Nadal, erste Runde, das hat ja mental, das war zwar ein toller Sieg, aber es hat ja mental eine unglaubliche Kraft gekostet. Vorher, Tage vorher, seit die Auslosung raus war ja schon. Das ist ja fast wie ein Finale. Normalerweise, wenn du Nadal schlägst, bist du ja entweder im Finale oder hast gerade das Finale gewonnen in Paris. Und dann ist es erste Runde. Also es ist schon ganz schön hart gewesen für ihn. Deswegen muss ich sagen, allen Respekt für diesen Weg von Zverev. Aber du hast halt dann auch, glaube ich, bei Alcaraz gesehen, diese Befreiung mit Sinner. Der kam natürlich aus einem Match gegen den schlechthin gerade, gegen Jannik Sinner, dass er gewonnen hat, nach 0-1, nach 1-2 Satzrückstand gedreht hat. Und ich glaube, das war das, was Alcaraz so stark im Finale gemacht hat. Dieses Halbfinale. Vielleicht spielt das in das rein, was du auch sagst. Vielleicht ging es für Zverev gegen Rüd zu einfach, das Halbfinale.
Wir werden es nicht ändern. Auf jeden Fall, der Aspekt ist sehr schön. Stimmt. Und wir unterhalten uns schon eine Stunde 20.
Ja, und das haut uns der Jens um die Ohren wahrscheinlich, wenn wir ihm das schicken.
Naja, das haut uns um die Ohren. Also als Shorty kann man es nicht mehr bezeichnen. Als Daily schon, weil das dauert einen Tag, bis sich das jemand angehört hat. Und dann ist schon das nächste Daily von uns produziert, weil wir nicht aufhören, uns mitzuteilen. Ja? Was ja schön ist, ich finde das genial mit dir. Schön, danke.
Ja, macht mir auch Spaß.
Ich lerne auch immer von deinen Ansichten. Ja? Das ist wirklich wahr.
Und wie heißt es immer so schön? Vice versa.
Mhm. Vice perversa.
Vice perversa, ja, das musstest du jetzt bringen.
Ja. Ist ein schöner Schluss, oder? Ist
ja, Schluss, absolut, wenn du da, also wenn du den Gag gerne noch haben wolltest, dann sei er dir hier an dieser Stelle gegeben.
Dankeschön.
Danke auch.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.